Ist ein bisschen. Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Besucher. Wir freuen uns, dass wir Zeit haben und den Komfort, uns so mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und das heutige Thema, das ist aus meiner Bibellese raus entstanden. Das war eigentlich nicht geplant, aber der Bibelleseplan hat mich im Alten Testament durch Samuel geführt. Und da bin ich auf eine Stelle gestoßen. Das ist jetzt nicht der Predigttext, aber da wollen wir mal anfangen, weil mich die ganz neu angesprochen hat. Und zwar 2. Samuel, Kapitel 7. Stimmt das mit dem Mikro so? Das ist irgendwie mal laut, mal leise. Passt das? Okay. Ah. Zweiter Samuel 7. Da gibt es eine Zusage für David. Wir lesen die Verse 12 bis 16. Wenn nun deine Zeit um ist und du bei deinen Vätern liegst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs für immer bestätigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Sünde begeht, will ich ihn mit Menschenruten und mit Schlägen der Menschenkinder strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königreich sollen beständig sein auf ewig vor dir, und dein Thron soll für immer bestehen. Ja, jetzt gibt's natürlich eine Menge Dinge, die da drin stecken in den paar Versen, an die man da jetzt denken könnte. Mir ging's um diesen Satz in Vers 15, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul. Wir wissen, dass der Herr Saul verworfen hat und wie das passiert ist, oder da gibt's im Wesentlichen zwei Ereignisse. Eins davon, das letzte wird im Krieg gegen die Amalekiter beschrieben, das kennt ihr alle, wo Samuel dann kommt und fragt, was höre ich da für ein Blöken von Kälbern? Weil Saul einfach nicht gehorsam war. Er sollte an den Amalekitern ja den Bann vollstrecken nach Gottes Anweisung und hat diese Anweisung nicht vollständig umgesetzt. Er hat nämlich auf den Vorschlag des Volkes hin einfach die besten Tiere übrig behalten und hat die dann geopfert und hat gemeint, das sei eine gute Idee. Und dann kennen wir alle die Stelle, steht in 1. Samuel 15, Vers 22, meinst du, dass der Herr am Brandopfer und Schlachtopfer gefallen hat? Gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn. Sieh, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Und wenn wir das jetzt so lesen, 2. Samuel 7, und lesen hier von dem Ungehorsam Sauls und denken jetzt so, und das ist also der Grund, warum der Herr die Gnade von Saul abgezogen hat, dann mag uns das aufs erste Drüberlesen schon hart erscheinen, oder? Ich meine, wie oft gelingt uns der komplette Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes? Also ich habe in meinem Leben, finde ich da immer wieder Defizite. Wenn wir uns aber genauer damit beschäftigen, merken wir, das ist gar nicht der Punkt. Sondern es gibt etwas, was dahinter steckt, was Saul in besonderer Weise ausgezeichnet hat oder gekennzeichnet hat, wie er gegenüber Gott stand. Und ich habe jetzt mich anhand dieser Stelle, dann ist einfach so, sind in mir ein paar Fragen hochgekommen und ich habe mir gesagt, ich will mal wieder wissen aus dem Wort Gottes, wie ist denn das mit der Gnade und mit der Ewigkeit, die hier auch angesprochen ist, die David und seinem Königreich prophezeit wird. Das ewige Leben, was hat's damit auf sich, wo finden wir das gut beschrieben? natürlich überall im Wort. Besonders gut ist es aber, meine ich, im ersten Johannesbrief beschrieben. Und da steht unser Predigttext. Wir wollen also mal gemeinsam aufschlagen. Wir kommen später nochmal auf das Alte Testament ein bisschen zurück. Wir wollen uns beschäftigen mit den Versen 1. Johannes, also nicht das Johannesevangelium, sondern der Brief. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 6. Es ist gar nicht so viel, wie man meint, weil das erste Kapitel hat nur 10 Verse. Wir reden also über 16 Verse. Die lesen wir mal zusammen. 1. Johannes 1 ab 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, es betrifft das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Also wir sehen schon, da sind ein paar klare, recht einfache Aussagen drin, aber es gibt auch so ein paar Stellen, wo wir jetzt gerade im Verhältnis zu dem, was wir im Alten Testament so über den Gehorsam gelesen haben, doch so sind so ein paar Hopper-Bopper drin, würde ich mal sagen, die wären gut zu klären. Das wollen wir machen, das lässt sich so in drei Teile einteilen und ich habe zu dem Text auch drei Fragen formuliert, die wir beantworten wollen. Die erste Frage lautet, was kennzeichnet das ewige Leben? Damit beschäftigen wir uns in den Versen 1 bis 4. Zweite Frage, worauf gründet sich die Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater und dem Sohn Jesus Christus? Damit beschäftigen wir uns in den Versen aus Kapitel 1, 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Und die dritte Frage lautet, was kennzeichnet die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland? Das sehen wir uns in Kapitel 2, Verse 3 bis 6 an. Also der erste Abschnitt, Verse 1 bis 4, habe ich mal überschrieben, die Verkündigung des Lebens, das ewig ist. Wir haben vorhin gelesen, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, es betrifft das Wort des Lebens. Also, wen betrifft es? Das erinnert uns natürlich auch an das Johannesevangelium, die Einführung. Es betrifft unseren Herrn Jesus Christus. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, sagt Johannes hier. Was ist denn das für eine Verkündigung, wenn wir an das Leben denken, das ewig ist? Johannes hat verkündet, was er verkündet hat, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, das machen wir mal eben. Schlagen mal eben Apostelgeschichte 4 auf, da wird beschrieben, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen. Und wir lesen die Verse 10 bis 12. Apostelgeschichte 4, Verse 10 bis 12. Oder fangen wir bei 9 an. Wenn wir heute gerichtet werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch die er geheilt worden ist, dann sei euch und dem ganzen Volk von Israel gesagt, im Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Das ist das Evangelium, das ist die Heilsbotschaft, die gute Nachricht, die verkündet wird und in der das ewige Leben verborgen ist. Wer diese Heilsbotschaft annimmt, wer glaubt, dass Jesus Christus gestorben ist, um uns zu erlösen von unserer Schuld gegenüber dem ewigen heiligen Gott, wer seine Sünden bekennt, umkehrt, der wird wiedergeboren, der wird angenommen, wird Kind Gottes. Und der findet Zugang zum ewigen Leben. Also durch dieses Evangelium, die Botschaft, die wir alle kennen, wird das ewige Leben verkündet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Heute verhärtet eure Herzen nicht. Das sind alles Aussagen, die wir in dem Zusammenhang kennen. Wenn ein Mensch an dieser Linie steht, an diesem Punkt, wo er so viel weiß, das Problem ist nicht unser Wissen. Überhaupt ist Wissen kein Problem mehr heute in unserer Welt, oder? Wir haben Zugang zu viel mehr Wissen, als wir überhaupt verarbeiten können. Auch zur Wahrheit haben wir Zugang. Können alles nachlesen und trotzdem bleiben viele Menschen an einem bestimmten Punkt stehen und gehen nicht den nächsten Schritt, so wie Saul das auch nicht getan hat, wie wir nachher noch uns angucken. Die Botschaft vom ewigen Leben setzt voraus, dass man sie glaubt und auf sein Leben anwendet, dass man dieses Gnadenangebot für sich in Anspruch nimmt, ganz persönlich. Das muss man tun. Wenn man das aber tut, dann passiert Folgendes. Dann passiert das, zu welchem Zweck hier uns Johannes das sagt. Und das schreiben wir euch, sagt er, damit eure Freude vollkommen sei. Das ist eine unheimlich fantastische, eine wunderbare Grundlage. Das ist das Erste, was Johannes hier mit dem ewigen Leben, mit der Botschaft, mit der Nachricht vom ewigen Leben verbindet. Und das müssen wir unbedingt so für uns in Anspruch nehmen. Unsere Freude darf vollkommen sein, einfach nur, wenn wir wissen, dass wir durch Jesus Christus Zugang zu dieser Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn haben. Wir sind herausgenommen aus der Trennung von Gott und gesetzt in eine Gemeinschaft mit Gott. Und diese vollkommene Freude, die übrigens auch im Johannesevangelium in Kapitel 15 mal sehr schön beschrieben ist, wer das mal nachlesen will, die besteht darin, dass wir Gemeinschaft haben, wenn wir wiedergeboren sind. Und diese Freude, die geht in beide Richtungen, ja. Sie lässt sich nicht steigern. Hier steht, sie ist vollkommen. Also wenn wir wiedergeboren sind und das begriffen haben, dass sich unser Status, unser Stand, unser Verhältnis zu Jesus Christus geändert hat, zu Gott geändert hat, dass wir nicht mehr in Feindschaft mit Gott leben, sondern Gemeinschaft mit ihm haben, dann müssen wir für uns im Glauben auch in Anspruch nehmen, dass darin der Grund zu vollkommener Freude liegt. Das ist wichtig. Denn wir machen unsere Freude ganz oft von anderen Dingen abhängig. Wir machen unsere Freude oft zum Beispiel davon abhängig, ob uns das Leben in der Nachfolge gut gelingt. Das kommt aber erst später, was es damit auf sich hat. Unsere Freude hängt nicht davon ab, was wir tun oder nicht tun, sondern unsere Freude darf davon abhängen, was durch Jesus Christus vollbracht ist. Er hat die Möglichkeit eröffnet, in die Gemeinschaft mit Gott versetzt zu werden. Ins Licht, wie wir vorhin gelesen haben, was gleich noch kommt. Die Freude, die wir da zugewandt bekommen haben, die wir in Anspruch nehmen dürfen in unserem Herzen. Die lässt sich übrigens nicht steigern. Sie ist vollkommen. Sie lässt sich aber auch nicht schmälern. Denn die Vollkommenheit, die besteht in Jesus Christus und in seinem Erlösungswerk. Und sie findet sich, das ist ein anderer Punkt, auch übrigens nirgendwo anders. Vor allen Dingen nicht dort, wo es in 2. Kapitel ab Vers 15 heißt, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Also gerade dort, wo man sie manchmal auch sucht, finden wir sie nicht. Wir haben die Vollkommenheit der Freude, steht uns zur Verfügung in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Ist es nicht befreiend? Ich schaue in so viele ungläubige Gesichter, stelle ich gerade fest. Fällt es schwer, das zu glauben? Es ist aber ziemlich wichtig, denn es ist die Grundlage dessen, was jetzt an Botschaft noch kommt hier im Johannesbrief. Das ist wichtig, dass wir das für uns in Anspruch nehmen. Wir haben Grund zu vollkommener Freude einfach nur deshalb, weil Jesus Christus dem Menschen, der wiedergeboren wird, in die Gemeinschaft mit seinem Vater und sich setzt. Das ist kostbar. Also die Antwort auf die erste Frage, was war die erste Frage? Was kennzeichnet das ewige Leben? Übrigens, wann fängt eigentlich das ewige Leben an? Also für einen gläubigen Christen. Ein Handzeichen. Ich interpretiere das noch ein Handzeichen. Also ich finde das ganz gut, weil das interpretiere ich jetzt mal als jetzt und hier, beziehungsweise es hat dann schon angefangen. Wir lesen dazu einfach das, wo es steht, blättern ein paar Seiten weiter ins Kapitel 5 vom gleichen Brief. Vers 12, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wunderbar, oder? Das ewige Leben hat angefangen mit der Wiedergeburt. Da wird sich qualitativ nochmal was ändern, aber wir stehen bereits mittendrin. Also was kennzeichnet das ewige Leben, das schon angefangen hat für die, die hier jetzt im Raum sind und wiedergeboren sind? Völlige Freude an der Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn. Und wer die noch nicht hat, der soll sie ergreifen. Der nächste Abschnitt, ab Vers 5. Das ist eine gute Basis, sagt uns Johannes. Nun habt ihr völlige Freude. Und die wollen wir euch auch nicht verderben. Es geht genauso gut weiter. Jetzt kommt eine Botschaft. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm keinerlei Finsternis. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Es gibt bei Gott keine Grauzone. Es gibt nur Licht und Finsternis. Entweder stehst du im Licht oder du stehst in der Finsternis. Irgendein Rumeiern dazwischen gibt es nicht. Und das strahlende Licht Gottes verdrängt die Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Hier ist wichtig, nicht davon die Rede, wie wir als Christen leben, sondern wo wir leben. Sind wir wirklich wiedergeborene Christen, dann leben wir im Licht. Dann ist die Finsternis abgetan. Wir lesen Kolosser. Kolosser 1, 13 und 14. Kolosser 1, 13 und 14. Er, nämlich Jesus Christus, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, haben. Also wenn wir wiedergeboren sind und das Evangelium, die Heilsbotschaft für uns persönlich in Anspruch genommen haben, dann ist die Finsternis aus unserem Leben vertilgt. Wir sind in das Reich seines Sohnes, in das Licht gesetzt. Dort gibt es keine Finsternis. Dort ist nur Licht und kein Schatten. Und daran ändert sich auch nichts. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Da könnte man jetzt meinen, das hat irgendwie was mit unserem Wandel zu tun. Das kommt erst später, das kommt erst ab Kapitel 2, Vers 3. Hier ist unsere Haltung gemeint, die wir brauchen, um zur Buße zu kommen. Wir müssen doch erkennen, dass Gott heilig ist und wir sind es eben nicht. Und wenn wir das erkannt haben und zur Buße gefunden haben und wissen, dass wir Vergebung unserer Sündenschuld vor Gott nötig haben und dass es nur einen gibt, nämlich Jesus Christus, der Weg ist, um da durchzukommen, dann sind wir bei der Wahrheit. Und wenn wir diese eigene Sünde und die Notwendigkeit der Vergebung durch Jesus Christus leugnen, dann kennen wir die Wahrheit nicht, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Das ist an dieser Stelle hier gemeint. Oder auch in Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Jeder Mensch sündigt und kommt von sich aus niemals in die Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn Gott ist heilig. Und heilig hat mit Sünde nichts gemein, so wie Licht mit Finsternis nichts gemein hat. Da sehen wir jetzt auch eine Abgrenzung. Da können wir mal sehen, welche Haltung hatte Saul. Wir gucken mal eben wieder zurück, 1. Samuel, Kapitel 15. Was war das Problem an Saul? Hier war schon das erste Problem. Erster Samuel, Kapitel 15. Da führt er also diesen Krieg gegen die Amalekiter, der von Gott verordnet war, wo Saul auch die Zusage von Gott bekommen hat, geh dahin, ich kämpfe für dich. Das gelingt. Die Amalekiter haben meinem Volk Übles getan und Gott möchte, dass der Bann vollstreckt wird. Also es soll ausgetilgt werden. Und dann lesen wir hier in Vers 12, und Samuel machte sich früh auf um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde Samuel berichtet, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Also Saul ist richtig gut drauf. Der gewinnt einen Krieg, den Gott geführt hat, freut sich an einem Sieg, den Gott errungen hat und baut sich selbst erstmal ein Standbild. Und dann ist er auch noch der Meinung, er habe das Wort des Herrn erfüllt. Und dann kommt diese bekannte Frage, Samuel antwortete: Was ist denn das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Die sollten doch alle tot sein, der Bann sollte doch vollstreckt sein. Saul hat weder einen Blick für die Größe Gottes, für die Führung, für die Abhängigkeit von ihm, noch hat er einen Blick für seine Schuld, für seine Sünde. Er will sich dann später rausreden und schiebt das auf das Volk. Ja, die wollten das haben und dann haben wir das halt so gemacht, ne? Also da sieht man schon, da stimmt was in der Herzenshaltung bei Saul nicht. Und als er dann verworfen wird, da wendet er sich dann an Samuel und bittet ihn und sagt zu Samuel: Wende dich doch an deinen Herrn. Ja, er sagt nicht, ich möchte mich an meinen Herrn wenden, das ist Saul fremd. Er steht gar nicht in einer Beziehung zu Gott, sondern er bittet Samuel: Die Beziehung, die mir fehlt, stell du die doch her, die soll über dich bestehen. Und das reicht Gott nicht. Das reicht nie. Es kommt auf die Beziehung jedes Menschen zu Gott an. Individuell. Da gibt's keine Automatik. Spannend ist, was wir hier noch in Vers 9 finden. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wieso ist das so spannend? Jetzt sind wir ja im Licht und jetzt ist hier aber doch wieder irgendwie von Sünde die Rede und davon, dass wir die bekennen sollen. Und jetzt ist etwas, was uns der Teufel immer einreden will, an dieser Stelle ganz klar und wunderschön zu sehen. Wenn wir einmal ins Licht versetzt sind, aus der Finsternis, dann bleiben wir im Licht. Das ist unser neuer Standort, unsere neue Qualität. Wir sind herausgerissen, wie wir in Kolosser gelesen haben, aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Sünde, die uns also im Wandel, in der Nachfolge passiert, führt sicherlich nicht dazu, dass wir auf einmal wieder in die Finsternis zurückversetzt werden könnten. Das gibt kein Hin und Her. Das ist aber was, was uns der Widersacher häufig einreden will. Du verlierst die Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn du in der Nachfolge nicht hundertprozentig gehorchst. Das ist Lüge. Wenn du von der Finsternis durch Jesus Christus ins Licht gesetzt bist, bist du im Licht. Und deine Schuld ist getilgt. Und du darfst sie bekennen. Du darfst völlig frei und unbelastet zum Herrn kommen. Und deinen Fehltritt offenlegen. Und dich weiter an dieser vollkommenen Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn erfreuen. Und dir diese Freude niemals kaputt machen lassen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wir sind im Licht, wir bleiben im Licht. Und nichts und niemand wird uns jemals wieder in die Finsternis reißen. Ich finde das unheimlich fantastisch, wie Johannes das hier uns nahe bringt, wie er auf dieser Grundlage der Gemeinschaft, in der wir völlige Freude haben dürfen, diese Botschaft aufbaut, dass wir immer im Licht stehen. Wir brauchen nie eine Hemmung zu haben, mit unserem Versagen zum Herrn zu kommen. Das ist das Erste, was wir tun, wenn uns da etwas passiert ist. Wir tun es zu Recht, wir tun es freimütig. Und wir tun es mit dem Ergebnis zunehmender Reinigung. Das ist auch wichtig. Das ist ein Effekt, der vom Herrn kommt, nicht von uns. Wir können uns selbst nicht reinigen. Wir können uns selbst nicht ein Leben aufzwingen, was uns rein macht. Reinigen kann uns nur der Herr. Also Antwort auf die Frage 2. Was war die Frage 2? Worauf gründet sich die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland? Antwort: auf die Sündenvergebung durch das Blut Jesu. Der letzte Abschnitt. Noch nicht, wir haben noch die ersten beiden Verse von Kapitel 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das wird das jetzt Ganze jetzt nochmal sozusagen ein bisschen zusammengefasst. Mit dieser wunderbaren Grundlage, die wir jetzt hier in Kapitel 1 gehört haben, sind wir doch top motiviert. Wir sind doch befreit. Das ist doch eine enorme Entlastung. Wir stehen unter vielen Zwängen, die uns der Widersacher einreden möchte. Unter einer Not, unter Gefahren stehen wir überhaupt nicht. Wir können im Licht des Herrn ein entspanntes und freudvolles Leben führen. Und das kann uns niemand nehmen. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist das Angebot, von dem hier gesprochen ist. Kein Automatismus, sondern ein Angebot. Wer das nicht annimmt, der bleibt im Reich der Finsternis. Weiß nicht, wo er hingeht, weiß nicht, wann er fällt, warum er fällt. Und dort gibt's auch niemanden, der ihm wieder aufhilft. Aber wer dieses Sühnopfer im Glauben in Anspruch genommen hat, der ist im Licht. So, die letzten Verse, Kapitel 2, 3 bis 6, das Leben in der Liebe habe ich darüber geschrieben. Jetzt kommen noch ein paar spannende Aussagen. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Ja, jetzt also doch, oder was? Hängt's jetzt doch wieder davon ab, dass ich was tun muss? Ihr schüttelt den Kopf, weil ihr das wisst, dass es nicht davon abhängt. Aber warum ist das so? Denken wir das doch mal konsequent zu Ende. Wenn wir die Aussage falsch verstehen würden, was dann das Ergebnis wäre. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Also, welcher Mensch hält denn alle Gebote Gottes? Gibt es denn einen Menschen, der alle Gebote Gottes gehalten hat? Aha, ich sehe da Kopfschütteln, ja, das ist ein Irrtum. Ja, den gibt es. Jesus Christus. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der alle Gebote gehalten hat. Was würden wir denn anstreben, wenn wir jetzt auch alle Gebote halten wollen würden? Uns gleichstellen mit Jesus in dieser Lebenszeit. Das geht nicht. Über Jesus steht niemand. Er allein war in der Lage, alle Gebote wirklich auch zu halten. Was ist also hier gemeint? Es geht darum, dass wir Gottes Gebote als Maßstab für unser Leben machen. Wir lesen mal Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, gerecht, rein, lieblich, wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Oder in anderen Übersetzungen, das erwägt, also setzt euch zum Ziel. Daran erkennen wir ganz gut, worum es geht. Wir sollen Gott kennenlernen. Wir sollen in Erfahrung bringen, was sein Wille ist und den als Ziel, Maßstab, Richtschnur und gewünschten Inhalt unseres Lebens festsetzen. Das ist das, was von uns an Gehorsam verlangt wird. Denn Heiligkeit auf dieser Erde verbringen können wir in unserem Fleisch nicht. Heilig war allein Jesus Christus. Wer sagt, ich kenne ihn, geht es hier weiter in Vers 4, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Das Ganze hat also auch zwei Richtungen. Auf der einen Seite sollen wir Gottes Wille als Maßstab nehmen, wirklich immer in jeder Sekunde sündlos leben können wir nicht. Das wird auch in dem Sinne nicht von uns verlangt. Auf der anderen Seite, sonst bräuchten wir ja auch die Gnade Gottes nicht, ne? Aber auf der anderen Seite sollen wir diese Gnade eben auch nicht nehmen. Und jetzt formuliere ich das mal sehr hart. Wir sollen sie nicht missbrauchen als Herrschaftsmittel über Gottes Willen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn einer meint, er kann ein Leben führen, schnurz, piepen, egal, weil es gibt ja die Gnade, dann missbraucht er die Gnade, um letzten Endes über den Willen Gottes zu herrschen, weil er sagt, es ist doch egal. Dann ist es doch im Ergebnis egal. Und da sagt Paulus schon zu uns, das sei ferne. Wir sollen die Gnade auch nicht als Vorwand für das Fleisch nehmen, sagt uns Paulus in Galater 5, Vers 13. Wir haben zwar Freiheit, steht da, aber wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen. Wir sollen uns nach der Decke strecken. Die Gnade ist ein Netz, ein Auffangmittel für Versagen, nicht ein Lebensstil. Und wer Gott kennt, der erfreut sich an seiner Liebe und sehnt sich danach, diese Liebe zu erwidern und hat Freude daran, sich nach dem auszustrecken, was wir gerade in Philipper 4, Vers 8 gelesen haben. Nach allem, was gut ist, was ehrenwert. Ich denke da immer an diesen Verwalter, an diese Talente, an das Gleichnis von den Talenten. Kennen wir ja. Da behauptet ja auch einer, er habe Gott gekannt, er habe seinen Herrn gekannt. Ja. Der sagt dann, der dieses Talent vergraben hat, der sagt er dann, weil ich wusste, dass du ein harter und ungerechter Mann bist. Er wusste gar nichts. Er war im Irrtum. Er kannte seinen Herrn gar nicht. Denn wenn er ihn wirklich gekannt hätte, dann hätte er gewusst, dass es eben kein harter und ungerechter Mann ist, sondern dass es ein freundlicher Mann ist, der die Mühe lohnt, wie er sie den anderen, denen auch Talente anvertraut wurden, eben auch gelohnt hat. Du guter und treuer Knecht. Ja, auch dieser hat behauptet, er würde jemanden kennen. Das sind aber Leute, die keine Beziehung zu ihrem Herrn haben. Und diese sind Lügner. Sie lügen über die Eigenschaften Gottes. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Es ist uns klar, hier geht es in diesem Abschnitt, in diesen Versen um Gehorsam. Und was soll uns zum Gehorsam motivieren? Druck? Strafe? Was lesen wir hier? Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Wir dürfen in der Liebe Gottes uns erfreuen und daraus, aus der Liebe Gottes zu uns, die Motivation schöpfen, uns nach der Decke zu strecken im Sinne von Philipper 4, Vers 8. Also ein Leben zu führen, was mit dem Willen Gottes übereinstimmt, was ihm Freude macht. Das ist die Motivation. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er, also Jesus Christus, gelebt hat. Das ist wieder diese Herausforderung, die Gott hier vor uns stellt, ja? Seid heilig, denn ich bin heilig, heißt es in Petrus, 1. Petrusbrief. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Das ist das Ziel, das wir, solange wir hier über den Erdball laufen werden, nie erreichen werden. Aber es ist etwas, was wir anstreben dürfen mit allem, was uns zur Verfügung steht. Wir dürfen also in der Freude, in dieser vollkommenen Freude, die wir nirgendwo sonst kriegen und die uns schon in der Gemeinschaft mit dem Herrn geschenkt ist, dürfen wir loslaufen. Dabei wissen, dass wir aus der Finsternis ins Licht gesetzt sind und uns niemand jemals wieder in die Finsternis zurückreißen kann. Wir dürfen diesen Weg, der vor uns liegt, mit Zuversicht gehen. Deswegen lesen wir dazu mal noch aus Psalm 37 zwei Verse. Psalm 37, Vers 23 und 24. Der Herr lässt die Schritte eines Mannes fest werden und er hat Freude an seinem Weg. Fällt er, dann stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Fantastisch. Das ist eine Zusage, die wir haben, wenn wir diesen Weg, der vor uns liegt, gehen. Diesen Wandel, von dem wir hier in Vers 6 gelesen haben, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Wir gehen auf diesem Weg an Gottes Hand. Wir brauchen uns also keine Sorgen zu machen, sondern dürfen uns freuen und in Zuversicht vorwärts gehen. Und dieser Psalm 37 enthält eine Menge schöne Anregungen, will ich es mal nennen, wenn man da bei Vers 1 anfängt. Das ist ein Psalm Davids, von dessen ewigem Königreich wir ja vorhin gelesen haben. Das sind einfach eine Menge gute Alltagstipps, würde ich es mal nennen, die wir zum Teil auch auswendig kennen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Und er wird deine Gerechtigkeit, ich ergänze hier in Christus, wie das Licht, von dem wir gerade auch gelesen haben, hervorbringen und dein Recht wie den Mittag. Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Ich will noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, denn allein dir ist es zu verdanken, dass wir in Gemeinschaft sind mit dem heiligen, ewigen Vater und mit dir. Wir loben und preisen dich, dass wir diese Gemeinschaft genießen dürfen und dass es nichts und niemanden gibt, der diese Gemeinschaft zerstören kann. Herr, wir danken dir für deine großartigen Zusagen, für die Wahrheit, die wir gelesen haben, Herr, die uns festmachen darf, wie wir in Psalm 37 gelesen haben, dass unsere Schritte fest werden, die wir gehen, wenn wir danach streben, so zu wandeln, wie du gewandelt bist, Herr. Wir loben und preisen dich dafür, dass du mit uns bist und dass unser Leben eine Zukunft hat in dir und danken dir, dass die Ewigkeit schon begonnen hat. Amen.